Wir sind ja ganz stolz auf unseren Enkel Matteo, der ist im Sommer in die Schule gekommen und der spricht schon wie einer, der so ein paar Jahre älter ist. Der versteht Ironie und benutzt sie auch und das als Sechsjähriger, das ist schon echt heftig. Seine Mutter und seine Tante, also meine Töchter, nebenbei die schönsten und intelligentesten Töchter, die ein Mann sich wünschen kann. Also die sind beide Erzieherinnen und die wissen ja dann ganz genau, wie man Kindern das Sprechen beibringt. Die hören dann also, wenn die Kinder irgendwas sagen will und dann wiederholen sie das mit den richtigen Worten und das dann so lange, bis das Kind das auch kann. Und dann basteln sich die Kinder aus dem, was sie da so gelernt und wiederholt haben, dann neue Sätze. Und auf diese Art und Weise lernen wir ja alle sprechen. Das ist sozusagen seit Schöpfungsbeginn die Art und Weise, wie wir anfangen zu sprechen und lernen zu sprechen. Und Gebet ist Sprechen mit Gott. Also muss man das auch irgendwie lernen. Und wir lernen das, mit Gott zu sprechen, wie Kinder ganz normal sprechen lernen. Wenn wir in einer Familie aufgewachsen sind, wo die Eltern auch ganz normal gebetet haben, dann gehört das Beten von Kindesbein zu unserem Leben und dann ist Beten so etwas wie, das gehört zu unserer Muttersprache. Kann auch sein, dass man später anfängt zu beten, dann ist das, dass man das lernt wie eine Fremdsprache, aber dieses Wiederholen und Nachmachen und Wiederholen, das ist eben halt das, wie man auch das Beten lernen kann. Unser Reden mit Gott durchläuft also verschiedene Stadien, ähnlich wie das Sprechenlernen auch. Beim letzten Mal hatten wir gelernt, dass Jesus, als wir das über das Gebet nachgedacht haben, hatten wir gelernt, dass Jesus seinen Jüngern dieses vorformulierte Gebet, das Vaterunser, beibringt. Das ist quasi der Anfang, dass man was nachspricht, aber dann geht die Entwicklung weiter. In Lukas 11 erzählt Jesus folgendes Gleichnis. Da sagt er, stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm und sagt, mein Freund, leih mir doch drei Brote. Ein anderer Freund hat auf seiner Reise bei mir Halt gemacht, ich habe aber nichts im Haus, was ich ihm anbieten kann. Aber von drinnen kommt dann die Antwort, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon zugeschlossen, die Kinder liegen im Bett, ich kann jetzt nicht aufstehen und dir was geben. Dann sagt Jesus weiter, das sage ich euch, schließlich wird er doch aufstehen und ihm geben, was er braucht, wenn schon nicht aus Freundschaft, dann doch deswegen, weil es einfach unverschämt ist, nachts zu kommen und man will seine Ruhe haben. Das ist eine antike rabbinische Lehrmethode, die Jesus hier anwendet, nämlich dieses wie viel mehr Argument. Der Vergleichspunkt hier ist nicht, dass Gott wie ein genervter Nachbar ist, den man nur ausreichend nerven muss, sondern der Vergleichspunkt ist, selbst der genervte Nachbar gibt ja nach, wie viel mehr wird der liebevolle Papi im Himmel nachgeben und sofort antworten und dir geben, was du brauchst und nicht erst so ein, lass mich in Ruhe, ich muss erstmal E-Mails beantworten, raushängt. Also wie viel mehr, wenn schon so dieser genervte Nachbar irgendwann dir das gibt, was du brauchst, wie viel mehr wird Gott dann sofort darauf reagieren, wenn du zu ihm kommst und ihn bittest. Deswegen sagt Jesus, bittet, es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgemacht. Denn wer bittet, der bekommt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Das ist eine typisch orientalische Dreierschleife von denselben Wörtern, die sich immer wieder wiederholen. Aber auf diese Art und Weise kann man sich das gut merken. Ne? Wiederholung, merkt ihr? Wiederholung, selbst in den Reden Jesu, ganz viel Wiederholung, damit man sich das merken kann. Und dann kommt Jesus mit einem nächsten Gleichnis, das eine Steigerung von diesem wie viel mehr Argument ist. Er sagt dann, welcher Vater unter euch gibt seinem Kind eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet oder einen Skorpion, die sich so zu Eiern zusammenrollen, oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet. Ihr Menschen seid böse, trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Also unser Papi im Himmel ist noch viel liebevoller als der liebste Papi auf der Erde und er gibt uns sogar noch übernatürliche Gaben, nämlich seinen Heiligen Geist, wenn wir ihn darum bitten. Das heißt, da ist wieder eine Steigerung drin. Also man kommt Gott sehr nah und bittet ihm was sehr, sehr Persönliches, nämlich seinen Geist. Also intimer kann es kaum sein, mit Gott in Verbindung zu sein. Das heißt, unser Reden mit Gott kann sich entwickeln, erst mit den vorformulierten Gebeten und dann redest du mit Gott wie mit einem Nachbarn, wo du nicht weißt, wie der gerade drauf ist, und dann redest du mit Gott wie mit deinem Papi, ganz vertrauensvoll, und du weißt ganz genau, der weist dich nicht zurück, sondern du kannst zu ihm kommen und er ist für dich da, du kannst dich auf seinen Schoß kuscheln und alles ist gut. Jetzt mal unabhängig davon, wie deine Beziehung zu Gott gerade ist und wie dein Sprechen mit Gott sich gerade gestaltet, du kannst deine Beziehung zu Gott oder die Gebete in drei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe ist Dankbarkeit. Wenn du mit Gott redest, überlegst du, was gerade gut in deinem Leben läuft, was dir Freude macht, dafür kannst du Gott danken. Aber guckt mal genau hin, man kann sogar für Dinge danken, die gerade nicht gut laufen und schmerzlich sind. Wenn du mal in deinem Leben zurückguckst, dann gibt es da ja durchaus Phasen und Ereignisse, die nicht gut waren, wo du, als du mittendrin gesteckt hast, das war Leid, das war Not und du hattest keinen Bock dafür zu danken, weil er schmerzhaft war. Aber es gibt sehr viele Ereignisse, wo du am Ende gestärkt bei rausgekommen bist, wo du vielleicht deine Beziehung zu Gott besser geworden ist, wo du etwas gelernt hast, was du jetzt später im Leben brauchst, wo deine Persönlichkeit, dein Charakter sich weiterentwickelt hat und jetzt bist du in einem ganz anderen, besseren Status als vorher. Aber das ging halt eben auch nur durch Leid. Da kann man Gott manchmal sagen, also lieber Gott, ich habe jetzt viel gelernt, aber hättest du mir das nicht auch ohne diese Schmerzen beibringen können? Und ich denke manchmal, Gott steht dann neben mir und sagt, das gehört wohl offensichtlich zu unserem Leben dazu, dass wir auch durchleiden müssen. Aber deswegen, weil da am Ende was Positives bei rauskommen kann, können wir auch schon während des Leidens dafür danken, dass wir da drin sind. Natürlich eben mit dem Wunsch, da positiv und gestärkt bei rauszukommen. Zweite Gruppe von Gebeten ist die Klage. Das ist ja der typisch deutsche Satz, hör auf zu jammern. Nein. Oft genug gibt es Gründe zu jammern. Wirklich. Im Alten Testament gibt es die Klagelieder Jeremias. 5 Kapitel voll mit Jammern und Klagen. Das ist nicht so dieses intellektuelle darüber nachdenken, was gerade vielleicht schlecht läuft, sondern das ist wirklich herzzerreißendes, emotionales Jammern. Und das steht in der Bibel. 2/3 der Psalmen sind Klageverse, Klagepsalmen. Und da kommt auch dieses Klagen und manchmal auch dieses Jammern vor. Das heißt, das ist schon erlaubt, es steht sogar in der Bibel und bei Jeremia und in manchen Klagepsalmen kommen sogar Vorwürfe gegenüber Gott. Selbst das ist erlaubt. Wenn jemand sagt, dass er sein Leben aufgrund des heiligen Gotteswortes lebt, das ist löblich. Wenn der aber immer so 10 Zentimeter und heilig grinsend über den Boden schwebt und in jedem Gottesdienst ist immer happy clappy, dann frage ich mich, was hat denn der für Drogen genommen? Die Klagepsalmen kommen in seinem Leben dann offensichtlich nicht vor oder er tut nur so, als wenn es so wäre. In Wirklichkeit wissen wir doch alle, es gibt viel zu klagen und zu jammern. Und das ist erlaubt. Und es ist sogar erlaubt, Gott anzuklagen. Warum hast du das oder das getan oder nicht getan? Das ist durchaus erlaubt. Es ist notwendig. Das gehört zu unserer Beziehung, zu unserem Papi im Himmel. Das gehört einfach dazu. Dritte Gruppe ist Bitte und Fürbitte. Ich meine, wir hätten ja gar keine Bitten, wenn wir nichts zu klagen hätten. Ja, so. Im ersten Gleichnis fehlt dem Mann Brot. Im zweiten Gleichnis hat ein Kind Hunger. Da fehlt offensichtlich was. Also geht man hin und bittet darum. Und in den Psalmen und auch in den Klageliedern, da erinnern die Beter Gott an seine Verheißungen. Du hast doch gesagt, dass du das und das machen wirst. Wir können zu Jesus gehen und sagen, du hast doch gesagt, dass du mir den Heiligen Geist gibst, wenn ich an dich glaube. Ich glaube dir das und deswegen gehe ich jetzt fest davon aus, weil du es verheißen hast, dass du mir den Heiligen Geist gibst. Oder dass wir Jesus sagen, du hast doch versprochen, unser Arzt zu sein. Nun bitte ich dich, sei der Arzt für mich, für meine Lieben und so. Oder sag mir wenigstens, warum das gerade so ist. Und hilf uns da raus. Wir können Gott, wir können Jesus an seine Verheißungen erinnern und ihn darauf ansprechen und sagen, hier, pass mal auf, hast du doch gesagt, mach mal. Am Ende von solchen Gebeten kommt dann in den Klagepsalmen und auch bei Jeremia ganz oft dieser Satz, wenn du mir geholfen hast, wenn ich das erlebt habe, dass du für mich da bist, Gott, dann will ich dir danken vor der Festgemeinde, vor dem versammelten Volk will ich dich loben. Am Ende steht quasi das Gotteslob. Wenn etwas Gutes, Positives passiert ist, dann geht man damit in die Öffentlichkeit und sagt, Gott hat das und das Positive getan. Da feiert man einen schönen Gottesdienst dafür und singt ein gemeinsames Lied. Das bedeutet, Dankbarkeit fängt am Anfang der Gottesbeziehung an, dass man Gott dafür dankt, dass man da ist mit allem, was einem gerade so einfällt. Und Dankbarkeit steht am Ende der Gottesbeziehung. Das heißt, der Kern des Gebetes ist immer die Gottesbeziehung, ist immer die Dankbarkeit. Undankbarkeit gegenüber Gott ist der Ursprung aller Sünde. Adam und Eva im Garten Eden, die hatten den Garten, die hatten die Tiere, die hatten sich gegenseitig, die hatten ihre Gemeinschaft, die hatten Gott, die hatten die persönliche Beziehung zu Gott. Sie haben alles bekommen, die Strukturen, die sie brauchen und zum Überleben, um ein tolles Leben zu führen. Und deswegen begegneten sie Gott natürlich mit Dankbarkeit, kann man sich gar nicht anders vorstellen, weil er sie geschaffen und beschenkt hatte. Und dann kam die Schlange und redete ihnen ein, das alles ist alles so schlecht und Gott betrügt euch eigentlich. Der hält euch das Beste vor, der nutzt euch nur aus. Das ist böse, was der eigentlich will. Und es wird immer schlimmer. Das Ergebnis war, die Dankbarkeit wandelte sich in Undankbarkeit und Angst vor Gott. Die hatten plötzlich Angst vor Gott, statt dass sie vertrauensvoll mit ihm und liebevoll mit ihm umgehen konnten. Und das nächste Drama, das aus dieser Undankbarkeit entstand, war, Kain ermordete seinen Bruder Abel. Wenn ihr mal diese Geschichte liest, da kann man auch ganz groß das Stichwort Undankbarkeit drüber schreiben. Das heißt, aus Undankbarkeit entstand Sünde, Gottesentfernung, Angst und Tod. Man könnte also durchaus sagen, dass die Schlange im Garten Eden den Faschismus erfunden hat. Denn Faschismus funktioniert genauso. Alles immer schlecht reden, Feinde irgendwo auftun, die man dann bekämpfen kann, damit man selber nicht schuld an irgendwas ist. Und dann hat man irgendwelche Feinde, gegen die man kämpfen kann. Das ist genau dasselbe, was die Schlange im Garten Eden gemacht hat. Hören wir mal in unsere Welt hinein und auch bei uns selbst. Wie reden wir eigentlich? Hat das was mit Dankbarkeit zu tun? Oder ist das dieses, oh, alles wird immer schlimmer, alles wird immer schlechter, was uns dann so die Dankbarkeit regelrecht aus dem Leib zieht? Hört mal genau hin, wie ihr selber redet und hört mal genau hin, wie andere reden. Jammern ist erlaubt, aber ohne Dankbarkeit haben wir keine Beziehung zu Gott. Dankbarkeit muss unsere Grundhaltung gegenüber Gott sein, ansonsten brauchen wir mit dem Beten überhaupt nicht anfangen, weil dann gar keine Beziehung entsteht zu Gott und uns, zwischen Gott und uns. Dankbarkeit täuscht aber auch nicht darüber hinweg, dass wir was zu jammern und zu klagen haben, ist auch klar, ne? Wir müssen vor Gott keine fromme Show abziehen. So, 10 Zentimeter über dem Boden schweben und immer mit dem Heiligenschein gut frisch poliert, selig strahlen. Nein, sondern wir können beten, was in uns ist. Alles, was in uns ist, muss raus. Und da ist eben auch das Leid und der Schmerz und die Freude und die Dankbarkeit. Manchmal auch der Zorn und die Wut und auch Anklage gegen Gott. Alles muss raus. Alles, was in uns ist, kann vor Gott kommen. Wenn wir von der Dankbarkeit herkommen, dann darf eben die Klage auch zu Gott kommen aus tiefstem Herzen. Und wir tragen sie zu unserem Papi im Himmel, weil wir wissen, da sind wir gut mit all unseren Dingen, die in uns sind, aufgehoben. Wir tragen alles Böse vor den Thron Gottes. Das ist auch eine Protestbewegung, genauso wie Freude, was du gerade erwähnt hast. Alles vor den Thron Gottes tragen, alles Böse, alle Klage, allen Dank, alles vor den Thron Gottes tragen, auch eben das Böse, das ist unsere Protestbewegung. Wir protestieren, indem wir alles Böse vor Gott tragen. Nun, Jesus sagt ganz oft, wir sollen in seinem Namen bitten. Das hängen wir manchmal diese Floskel so hinten ans Gebet dran, in Jesu Namen, Amen. Dann müssen wir aber aufpassen, dass wir das nicht insgeheim zu einer Art Zauberformel machen, mit der wir dann Jesus überzeugen wollen, unsere Gebete zu erhören und in die Tat umzusetzen. Das in Jesu Namen zu bitten, weil Jesus uns dazu auffordert, in Jesu Namen zu bitten, ist ein bisschen was anderes, als einfach nur diese Floskel hinten dran zu hängen. Nochmal unser Enkel Matteo, der war zu Besuch und der ist sehr wählerisch, was das Essen anbetrifft. Also rohe Pilze auf die Hand, super. Aber Zwiebeln in der Pizzasoße geht gar nicht. Eigenartig, ja? Also gut, aber nur gut. Ja, wir mussten also erstmal rausfinden, was der Knabe denn gerne isst, als er bei uns zu Besuch war. Und dann haben wir natürlich unsere Tochter gefragt, was er denn mag. Und sie hat uns das erzählt und hat uns dann in Matthäus Namen gebeten, das richtige Lebensmittel zur Verfügung zu stellen. Und dann haben wir das auch dementsprechend vorbereitet, dass der Knabe etwas bekommt, was er gerne mag. Und dann haben wir ihn in seinem Namen gebeten, das auch zu essen. Merkt ihr was? Wenn wir in Jesu Namen bitten, dann wollen wir erstmal herausfinden, was Jesus denn überhaupt will. Und wenn wir wissen, was er will, dann bitten wir ihn das, was er sowieso schon will, und dann kriegen wir eine Gebetserhörung. So läuft das. Das ist doch gut, oder? Wir sind auf diese Art und Weise Jesus gehorsam, weil wir eben wissen, was er will und dementsprechend handeln können. Dann werden wir Teil seines Handelns. Wir sind in seinem Handeln mit drin. Wir erleben, wie Jesus unsere Bitten erfüllt. Das ist im Grunde genau dasselbe, was die Beter der Psalmen machen. Sie nehmen Gott beim Wort, erinnern ihn an seine Verheißungen, wissen, was Gott will und bitten dann genau das, was Gott sowieso schon will. Und wir haben ja nun die Chance, durch den Heiligen Geist von unserem Herrn Jesus Christus Infos zu bekommen. Aber das bedeutet natürlich auch, dass wir fein die Bibel studieren. Mit Hilfe des Heiligen Geistes dann auch rausfinden, was in der Bibel denn für Wille Jesu und Wille Gottes für uns dabei rauskommt. Und dann können wir genau das bitten, was Jesus sowieso will. Dann können wir sagen, in Jesu Namen, ich bitte das und das, ich bete da und dafür. Und dann wird das schon richtig sein. Ich habe einen Grundsatz, nachdem ich als Pastor und Gemeindeältester im Gemeindeleben handle, schon seit über 20 Jahren. Und ich freue mich, dass die Ältesten hier das ganz ähnlich sehen. Wir haben da schon mal im Ältestenkreis auch drüber gesprochen. Folgendes, Jesus sagt von sich selbst, Amen, das sage ich euch. Von sich aus kann der Sohn, also Jesus, nichts tun. Er kann nur das tun, was er den Vater tun sieht. Und was der Vater tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn, also Jesus. Das heißt, Jesus tut nichts, was er den Papi im Himmel nicht tun sieht. Okay? Und wenn Gott dann etwas tut, tut Jesus das mit aller Kraft auch. So. Und dann sagt Jesus seinen Jüngern und uns, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, oder wenn wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können also auch nur das tun, was Jesus tut. Der Grundsatz unseres Handelns ist also folgender: Jesus tut, was er den Vater tun sieht, und wir tun, was wir Jesus tun sehen. Manchmal sehen wir Jesus aber nicht handeln. Ja, und dann? Da kann man nur warten. Merkt ihr, was das denn für eine Herausforderung ist? Du willst unbedingt irgendwas Wichtiges tun und brauchst Jesu Rat dazu. Du willst im Namen Jesu irgendwas auch hier in der Gemeinde tun oder so. Und du siehst gerade nicht, was Jesus tut. Er redet auch nicht gerade so zu dem Thema. Ja, was machen wir dann? Dann setzen wir uns hin und beten, lesen die Bibel und warten, bis wir Jesus irgendwas tun sehen. Und dann tun wir genau dasselbe. So funktioniert Gemeindeentwicklung in dieser Gemeinde seit 171 Jahren. Wir bleiben also im Gebet, damit wir nicht verpassen, wenn Jesus etwas tut oder etwas sagt, uns etwas zeigen will. Und wenn wir dann sehen, dass Jesus etwas tut, tun wir mit aller Kraft dasselbe. Und auf diese Weise bitten wir Jesus, im Namen Jesu etwas zu tun. Dann sind wir auf der richtigen Fährte. Wir sind Menschen, deswegen funktioniert diese Strategie, die Anwendung dieses Grundsatzes nicht immer so, aber wir machen Fehler, aber wir üben noch. Machen wir ein Leben lang für Zeit. Wichtig ist, dass wir beieinander bleiben, dass wir miteinander beten, dass wir gemeinsam in der Bibel forschen und dass wir dann herausfinden, was Jesu Wille ist und dann genau das tun und genau das bitten, was Jesu Wille ist. Denn am Ende, das haben wir auch gerade im Vater Unser gebetet, am Ende gilt immer, Gottes Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Amen.